Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Corbinian Frenzel. Zu Gast ist
die Leiterin des Berliner Büros der Denkfabrik European Council on Foreign Relations, eine der vielgefragten und führenden Stimmen in Deutschland, wenn außenpolitische Expertise gefragt ist. Jana Polirin, jetzt am Telefon. Schönen guten Tag.
Hallo.
Großes Thema heute natürlich die Midterms, die Zwischenwahlen in den USA, und ich hätte das gerne hier direkt mit Ihnen im Studio besprochen. Wir müssen Sie aber leider zuschalten, weil es Sie leider erwischt hat, Frau Polirin, Corona, ja?
Genau. Insofern. Nach drei Jahren. Ich dachte eigentlich, ich komme durch ohne alles, aber jetzt doch nicht.
Tja, es tut mir leid. Ich wünsche hier an dieser Stelle schon mal, dass es glimpflich verläuft. Auf jeden Fall haben Sie uns zugesagt, haben gesagt, nein, ich will auf jeden Fall gerne heute mit Ihnen sprechen. Ich vermute mal, das liegt daran, dass Ihnen auch einfach das außenpolitische Herz da so stark schlägt, dass Sie ja wahrscheinlich sich auch selbst in der Situation an ein Mikrofon begeben.
Ja, total. Ich fand die Nacht sehr spannend. Ich war Anfang Oktober auch noch in den USA, in Wisconsin, um da die Midterms zu beobachten. Und ich finde den Ausgang jetzt einmal sehr spannend aus beruflicher Sicht, aber eben auch sehr, sehr entscheidend für das, was in den nächsten 2 Jahren auf uns zukommt, aber auch wegweisend für das, was danach kommt. Insofern freue ich mich, darüber zu sprechen. Außerdem ist es meine Lieblingssendung, um mal ein bisschen Charme zu verbreiten.
Dankeschön, den Teil haben wir jetzt nicht bestellt, aber freuen uns natürlich immer. Ich freue mich wirklich sehr, dass Sie zumindest über die Leitung da sind. Sie haben ja schon so ein paar dieser Aspekte jetzt angesprochen, die wir hier heute thematisieren werden. Haben noch ein paar andere Krisen dieser Welt, die wir auch mit besprechen werden, aber Sie haben uns auch, so viel sei schon verraten, ein kleines Stück heile Welt mitgebracht als kleinen Ausgleich zu unserem täglich Krisenbrot. All das kriegen Sie in der nächsten Radiostunde hier im Deutschlandfunk Kultur oder auch in einer halben Stunde Podcast. So oder so, seien Sie herzlich willkommen. Noch ist nicht alles ausgezählt und noch nicht ist es entschieden alles, aber es gibt schon so ein recht umfangreiches Ergebnisbild, wie die Midterms, also die wichtigen Zwischenwahlen in den USA ausgegangen sind. Bevor wir darüber sprechen, habe ich eine kleine Zusammenfassung für uns von unserem Korrespondenten Sebastian Hesse.
Noch gibt es weder für den Senat noch für das Repräsentantenhaus ein Endergebnis, und der Zwischenstand ist so dicht an dicht, dass weiter offen ist, wer die beiden Parlamentskammern kontrollieren wird. Aber die deutliche Mehrheit, die sich die oppositionellen Republikaner für das Repräsentantenhaus erhofft hatten, die haben sie verfehlt. Und im Senat steht es aktuell 48 zu 48. Erst mit 51 Senatssitzen hätte eine Partei die Mehrheit. Hier werden mit Spannung die Ergebnisse aus Georgia, Nevada und Wisconsin erwartet. Offenbar ist es den Demokraten also gelungen, im Wahlkampf-Endspurt noch stark zu mobilisieren. Und der erwartete Denkzettel für Präsident Biden, er könnte zu sanftem Tadel geschrumpft sein. Und noch ein Trend. Die von Ex-Präsident Donald Trump handverlesenen Kandidaten haben höchst unterschiedlich abgeschnitten. Auch hier kein einheitliches Bild. Trumps innerparteilicher Rivale jedoch, Floridas Gouverneur Ron DeSantis, ist eindrucksvoll im Amt bestätigt worden. Das dämpft den Rückenwind, den sich Trump für sein geplantes Comeback versprochen hatte.
Also das ist der aktuelle Überblick aus Washington, aus unserem Studio dort, Mittwochmittag unserer Zeit zu den Midterms. Jana Polirin heute an meiner Seite von der außenpolitischen Denkfabrik European Council on Foreign Relations. Überall seit den Morgenstunden hört man jetzt die Einschätzung, der republikanische Erdrutschsieg ist ausgeblieben. Ist das, stand jetzt für Sie auch schon mal erstmal die zentrale Aussage?
Ja, ich finde schon. Wenn man sich anguckt, dass eigentlich bei den Midterms traditionell die Partei des Präsidenten abgestraft wird, es ist eigentlich normal, dass sie bei den Zwischenwahlen ihre Mehrheit im Kongress verliert. Und wenn man sich dann anguckt, wie sehr die Demokraten bislang verloren haben, dann müssen die Republikaner enttäuscht sein. Die Zustimmungswerte von Joe Biden waren tatsächlich unterirdisch über Monate hinweg. Er gilt als der unbeliebteste Präsident seit Harry Truman, also seit man das aufgezeichnet hat. Es gibt eine wahnsinnige Inflation, hohe Lebenskosten, die hohen Benzinpreise, und die Republikaner haben jetzt über Monate Wahlkampf gemacht mit eben dieser wirtschaftspolitischen Unfähigkeit angeblichen der Demokraten. Die haben auf die nationalen Schulden hingewiesen, die sich da anhäufen, auf illegale Einwanderung, auf die gestiegenen Verbrechensraten. Also die hatten eigentlich den goldenen Teppich sozusagen oder den roten Teppich ausgerollt und unter normalen Bedingungen hatten die sich, glaube ich, wirklich einen Erdrutschsieg versprochen. Mhm. Und der ist auf jeden Fall nicht ersichtlich.
Haben Sie eine Erklärung dafür? Also haben die Republikaner es vergeigt? Haben sie diese Chance eben einfach nicht genutzt? Liegt es vielleicht an der das ist ja eben die Frage auch im Vorfeld gewesen, ne? Die Frage der Radikalität der politischen Ausrichtung der Republikanischen Partei. Liegt es möglicherweise daran?
Ich glaube, es gibt zwei Gründe. Einmal ist es den Demokraten eigentlich im Sommer gelungen, so eine erfolgreiche Gegenoffensive zu fahren. Biden hat endlich geschafft, ein Infrastrukturpaket von über 1 Billion US-Dollar zu verabschieden. Er hat den Inflation Reduction Act verabschiedet. Da geht es um klimapolitische Initiativen. Da war auch sein eigenes Lager dann mal wieder zufrieden. Er hat jetzt den Chips and Science Act gemacht. Also da ist viel passiert. Er kann etwas vorweisen. Und es gab natürlich auch das große Urteil zur Abtreibung, also zur Aufhebung quasi des wegweisenden Urteils Roe versus Wade, was eigentlich quasi die Frage der Abtreibung wieder zurück an die Einzelstaaten gegeben hat und dazu geführt hat, dass in Staaten wie Wisconsin durch die totale Rechtsunsicherheit überhaupt keine Abtreibung mehr durchgeführt werden konnte. Das hat gerade Frauen sehr mobilisiert. Trotzdem war ich eigentlich...
Oh, da höre ich gerade, dass Sie beim Ansatz für den zweiten Grund hier leider aus unserer Leitung gerutscht sind, Jana Polirin. Ich spreche gerade mal in der Hoffnung, dass Sie da vielleicht gleich wieder auftauchen mit Blick hier, die wir gerade versuchen auf die Resultate, die schon vorliegen zu den Midterms, also den Zwischenwahlen in den USA. Sie haben es gerade auch schon von unserem Korrespondenten gehört. Es gibt noch keine Klarheit darüber, ob es letztendlich eine Mehrheit für die Republikaner im Repräsentantenhaus geben wird, genauso im Senat. Beides noch offen. Könnte sein, dass Joe Biden mit seinen Demokraten die Mehrheit halten kann oder zumindest auch im Senat ein Patt halten kann, das dann ein bisschen amerikanische Innenpolitik erklärt, die Vizepräsidentin dann mit ihrer Stimme eben zu einer demokratischen Mehrheit machen kann. Das sind so die Ergebnisse, die wir haben. Meine Kollegin probiert jetzt gerade, Jana Polirin noch mal in die Leitung zu kriegen, notfalls über Telefon. Mal schauen, ob das gelingt. Ich kann Ihnen einen schon verraten, das möchte ich nämlich mit Jana Polirin gleich auch nochmal ansprechen. Vielleicht machen wir das nach einer Musik. Jana Polirin war selbst in den USA, sie hat es ja gerade schon kurz angedeutet. Und diese Frage der gespaltenen Gesellschaft, darüber sollten wir auf jeden Fall nochmal sprechen. Ich freue mich, dass Jana Polirin wieder in der Leitung ist hier in unserem Gespräch. Wir waren gerade mitten in der Analyse dessen, was wir schon wissen über die Resultate der Midterms, der Zwischenwahlen in den USA. Und Sie setzten gerade an, Jana Polirin, auch auf Donald Trump und seine Rolle zu schauen. Welche Erkenntnisse können wir denn daraus ziehen, Stand jetzt?
Also Donald Trump hat enorm eingewirkt auf die Wahl jetzt, weil er sich bei den Vorwahlen, als es um die Kandidatenkür der Republikaner ging, dafür eingesetzt hat, diejenigen Kandidaten auszuwählen, die ihm besonders loyal sozusagen zu Füßen liegen und die vor allen Dingen seine, wie er sagt, große Lüge glauben. Also die glauben, dass die Wahl gestohlen wurde und eigentlich Donald Trump der rechtmäßige Wahlsieger ist. Er hat also in diesem Vorwahlprozess dafür gesorgt, dass jede Menge schwierige, schwer wählbare Kandidaten nominiert worden sind und aus Sicht tatsächlich auch vieler Republikaner nicht diejenigen Kandidaten, die vielleicht am wählbarsten gewesen wären, auch für ein breiteres Publikum. Und die Republikaner haben jetzt den Eindruck, dass sie, also oder ich habe jetzt schon erste Stimmen tatsächlich gehört, dass Republikaner sagen, sie glauben, sie haben schlechter abgeschnitten, als sie hätten müssen, weil Trump so schwierige, schlechte Kandidaten nach vorne katapultiert hat.
Da ist ja auch interessant, es gibt ja eben auch die Gouverneurswahl in Florida, wo sein großer Widersacher, kann man so sagen, ne, Ron DeSantis, ja einen wirklich sehr vorzeigbaren Sieg. Der hat den Erdrutsch geschafft als Republikaner. Meinen Sie denn, weil Donald Trump hat uns ja gestern angekündigt, dass es die große Ankündigung geben wird. Alle rechnen damit, dass das die Ankündigung seiner erneuten Präsidentschaftskandidatur sein wird. Könnte da jetzt noch mal so ein bisschen Bewegung reinkommen?
Also ich glaube das nicht. Ich glaube, dass er auf jeden Fall fest entschlossen ist, anzutreten und da auch nur schwer gestoppt werden kann. Die Frage ist allerdings, ob er tatsächlich dann der gewählte Kandidat der Republikaner wird, der eben als Präsidentschaftskandidat der Republikaner ins Rennen geht. Also ich habe heute zum Beispiel Mark Thiessen, das ist der ehemalige Redenschreiber von George W. Bush und Donald Rumsfeld, der sprach auf Fox News schon von einem absoluten Desaster für die Republikaner, weil sie eben diese Welle, die sie eigentlich hätten, die sie also nach vorne gespült hätte, weil es die nicht gab. Und ich glaube schon, dass jetzt innerparteilich, also oder das ist vielleicht auch meine Hoffnung, auch eine Kritik an der Person von Donald Trump einsetzt und andere Kandidaten größere Chancen haben. Letzter Satz, Ron DeSantis ist natürlich zwar sein großer Gegner, aber inhaltlich für uns Europäer auch ein sehr schwieriger Kandidat. Der hat eher so eine Vorstellung von Regieren, wie die Viktor Orban in Ungarn hat, zum Beispiel. Mhm. Also es gibt da tatsächlich Verbindungen der Partei. Ungarn ist tatsächlich ein Modell. Ja, das wäre für uns jetzt auch nicht unbedingt so ganz eine gute Nachricht, aber ja.
Ja, das ist ein interessanter Hinweis. Man denkt immer so, alle außer Donald Trump, aber dass es durchaus in anderem Sinne schlimmer oder auch schlimm kommen kann, ist wahrscheinlich nicht wichtiger Blick auf diese Wahl. Man muss an dieser Stelle auch immer noch mal dazu sagen, es ist ja noch offen. Es kann durchaus sein, dass die Republikaner die Mehrheit im Repräsentantenhaus gewinnen oder und auch im Senat. Wäre das, also ist das noch wichtig oder ist jetzt schon allein durch das Ausbleiben dieses klaren erwarteten Sieges für die Republikaner eigentlich der Schaden schon groß für die Republikaner?
Nee, also ich glaube, das kommt jetzt tatsächlich noch darauf an, was sie gewinnen. Wenn sie und ich gehe tatsächlich auch davon aus, dass sie das Repräsentantenhaus gewinnen werden, da deutet alles darauf hin. Das würde dann für Biden bedeuten, dass seine größeren Gesetzesvorhaben wenig aussichtsreich sind, weil er dazu die Bestätigung des Repräsentantenhauses braucht, alles, was mit Geld zu tun hat, Haushalt. Wenn er aber den Senat halten könnte oder wenn die Demokraten den Senat halten könnten, dann würde es Biden zum Beispiel möglich sein, seine Kandidaten und Kandidatinnen für politische Ämter oder Richterposten durchzusetzen. Und er hätte größeren Spielraum. Aber ich persönlich gehe davon aus, dass zumindest das Repräsentantenhaus verloren geht. Wie gesagt, es ist nicht ungewöhnlich, dass bei den Zwischenwahlen das passiert. Er kann trotzdem noch Dinge gestalten, gerade in der Außenpolitik. Aber es wird dann schwieriger für ihn werden.
Es ist ja einmal mehr interessant, wie knapp das Ganze ist. Ich kann mich erinnern an den Morgen hier, also den deutschen Morgen mit der Präsidentschaftswahl, als ja auch erstmal nicht so klar war, ob Joe Biden gewinnt oder nicht. Wir haben jetzt wieder so eine Situation, wo man sieht, das ist ganz nah beieinander. Es fällt ja ganz häufig das Wort vom gespaltenen Land. Sie selbst waren gerade dort, haben Sie anfangs auch gesagt, waren im Oktober in den USA unterwegs. Wie haben Sie denn das damals so erlebt? Würden Sie da diese Diagnose bestätigen oder auch Verschärfung dieser Diagnose?
Genau, ich war Anfang Oktober in Wisconsin, auch jetzt hier bei den Midterms, ein ganz, ganz interessanter Staat, wo der Gouverneur tatsächlich Demokrat ist und wiedergewählt wurde, entgegen großer Hürden, aber es gerade so aussieht, als ob sich der republikanische Senatssitzinhaber gegen den demokratischen Herausforderer durchsetzen könnte. Also innerhalb des Landes auch verschiedene Erfolge für beide Parteien. Und als ich da war, ich war 3 Jahre nicht mehr in den USA, eigentlich seit Beginn von Covid, und war ich wirklich geschockt, wie sehr sich diese Spaltung des Landes noch weiter manifestiert hat, wie sehr man so eine Stammesmentalität entwickelt hat. Wir sind sehr viele Gespräche auch mit Leuten, die Wahlkampf machen, den Wahlkampf beobachten. Und wie klein im Prinzip nur diese Gruppe ist von Wechselwählern in den USA, die sich überhaupt noch vorstellen können, auch vielleicht für einen anderen Kandidaten zu wählen. Das kommt dann teilweise wirklich nicht darauf an, wer der Kandidat ist. Und es kann auch noch so eine schwierige, auch vielleicht undemokratische Person sein, die oder wie Herschel Walker, der in Georgia angetreten ist und quasi für ein totales Abtreibungsverbot eintritt, obwohl bekannt wurde, dass er eine Abtreibung in Auftrag gegeben hat. Also solche Sachen halten teilweise die Wähler nicht davon ab, kontroverse Kandidaten zu wählen, weil diese Stammesmentalität so groß ist.
Ich finde, das ist ganz interessant als Analyse, gerade auch im Vergleich zu dem, was wir für uns hier in Deutschland, aber auch insgesamt in Europa ja eigentlich konstatieren, dass das Wählerverhalten immer unberechenbar wird. Ne? Mal wählen die Leute das, dann was anderes, also das berühmte Stichwort der Volatilität, ja, dass das gar nicht mehr so zurückzuführen ist. Ich frage mich da auch immer das, was wir in den USA beobachten mussten, was auch immer wieder kritisiert wird, dass Wahlkreise geradezu zugeschnitten werden, damit bestimmte Mehrheiten entstehen oder eben auch verhindert werden. Das wäre ja so in diesem Sinne hier gar nicht möglich, oder?
Na, wir sehen in den USA auch doch schon Verschiebungen. Also zum Beispiel in Staaten wie Texas oder so, durch quasi die Veränderungen in den Städten, auch durch die Veränderungen in der Bevölkerungszusammensetzung. Und in Wisconsin war es tatsächlich so, dass es auch Leute durchaus gab, die 2016 für Donald Trump gestimmt haben und 2012 für Barack Obama. Also es gab schon auch noch Wechselwähler. Das Problem am amerikanischen Wahlsystem ist halt, dass es sich, damit Wähler überhaupt so einen großen Unterschied machen, tatsächlich auf wenige Staaten konzentriert, die nicht entweder schon klar blau, also klar demokratisch oder klar rot sind. Zum Beispiel in dieser Wahl waren das tatsächlich, wenn es um den Senatrennen ging, eigentlich 4 oder 5 und im Repräsentantenhaus sieht es nicht anders aus. Und dann konzentriert sich alles darauf und auch alles Geld der Parteien konzentriert sich auf diese Wahlkämpfe.
Ja, was machen unsere Gäste eigentlich so, wenn sie mal nicht arbeiten, wenn sie nicht wie Jana Polierin berufsmäßig auf die großen außen- und sicherheitspolitischen Fragen schauen, sondern vielleicht einfach mal abschalten. Jana Polierin, Sie haben uns Ihr Guilty Pleasure mitgebracht. Ich untermale das hier schon mal musikalisch. Sie werden das sofort erkannt haben. Das ist die Musik zu Ihrer Lieblingsserie gerade. This is Us. Ihre Weltflucht?
Genau, meine Weltflucht. Also ich mag amerikanische Serien sehr, sehr gerne. Ich streame die gerne. Und das ist eine Entdeckung, die ich jetzt schon seit Monaten habe. Gibt auch schon verschiedene Staffeln. Es geht um das Leben einer amerikanischen Familie über verschiedene Generationen. Fängt so in den späten 70ern an und geht bis in die Jetztzeit. Und es ist ganz wenig politisch. Also es kommen so Fragen, es gibt einen schwarzen adoptierten Sohn und da gibt es so ein bisschen um die Frage Identität und Schwarze in Amerika. Aber ansonsten ist es wirklich, wirklich sehr unpolitisch, würde ich mal sagen. Gerade was die amerikanische Realität in den letzten Jahren auch so betrifft. Und es geht eigentlich wirklich nur um den Wert von Familie, Zusammenhalt, Geschwister, Eltern, über die Generationen hinweg. Und das gucke ich abends häufiger mal. Das ist so ein bisschen so eine Weltflucht, weil mein Beruf ja schon gerade in diesem Jahr mit dem Krieg in der Ukraine extrem ja, emotional fordernd ist oder ich auch oft mich frage, wo das alles hinführt. Und dann gucke ich Fernsehen und flüchte für so eine Stunde.
So ein bisschen in das heile Amerika. Ich kenne die Serie nicht, genau. Das muss ich dazu sagen, aber das habe ich so begriffen. Das ist das heile Amerika, wobei ich mich, und das knüpft eigentlich an das, was wir vorher besprochen haben, gefragt habe, gibt es denn so etwas wie ein gemeinsames heiles Amerika-Bild in Amerika noch oder ist das nicht auch schon wahrscheinlich schwer herzustellen?
Doch, doch. Also die Serie würde, glaube ich, von einigen Republikanern als extrem woke eingestuft werden. Es gibt da eine Tochter im Laufe der Serie, die entdeckt, dass sie lesbisch ist. Und dann geht es auch um Pronomen und so. Also es spielt auch an den beiden Küsten der USA. Also es ist wirklich sehr verträglich für den europäischen Gebrauch. Als Europäerin kann man das sehr gut gucken. Aber ich glaube, innerhalb der USA ist das jetzt alles nicht unumstritten, was da vorkommt. Also vielleicht ist es aus amerikanischer Sichtweise gar nicht so unpolitisch, wie ich es hier sehe.
Ja, ich habe es schon so ein bisschen geahnt bei den Beispielen, die Sie gebracht haben. Aber es ist interessant. Man müsste mal wahrscheinlich gucken. Vielleicht können uns auch Hörerinnen und Hörer schreiben, wenn es so diese richtige Flyover-States-Serie gibt. Ne? Also so diese aus dem mittleren Amerika, wo das Leben vielleicht ganz anders ist. Fällt mir gerade im Moment nichts ein, zumindest. Aber ich finde es interessant, was Sie gerade gesagt haben, mit dem Weltfluchtaspekt. Ne? Gerade wenn man eben so drinsteckt in diesen Krisen beruflich auch. Sie tun das durch Ihre Expertise, die Sie in der Außenpolitik haben. Das gilt für Politikerinnen, für Politiker, für Journalisten, aber natürlich auch für Menschen, die eigentlich gerne viel Nachrichten konsumieren. Das ist ja auch ein wiederkehrendes Thema, ne? Dass da gerade so ein bisschen der Konsum auch zurückgeht, weil Leute, glaube ich, manchmal ein bisschen zu viel davon haben und das Gefühl der Machtlosigkeit dabei.
Ja, ich finde das aber auch nur verständlich, wenn man sich wirklich die letzten, also es geht ja jetzt nicht um die letzten Monate nur, sondern die letzten Jahre anguckt mit der Pandemie, aber schon beginnend eigentlich ja in den frühen 2000ern oder also dann mit der Wirtschafts- und Finanzkrise. Seitdem, gerade wenn man auch europäische Politik macht, ist man eigentlich ununterbrochen im Krisenmodus. Wir reden momentan von Polykrise. Manchmal, finde ich, sehen wir gar nicht mehr, was auch vielleicht positive Entwicklungen sind oder sehen auch oft zu schwarz. Also zum Beispiel auch gerade bei den Wahlen in den USA kann man auch positive Dinge sehen. Ne? Nicht nur, dass Donald Trump abgestraft wird, sondern auch die gute Wahlbeteiligung, die friedliche Stimmung bei den Wahlstationen, die vielen Verlierer, die ihre Wahlniederlage auch offen eingestanden haben. Und dass eigentlich die Wahl als solche jetzt nicht von Radikalismus geprägt war. Aber es geht ganz oft, finde ich, auch viel unter, was so auch immer noch an positiven Gegentrends da ist, die uns so Hoffnung geben.
Sehr schön. Also das gibt auf jeden Fall Hoffnung, was Sie gerade beschrieben haben. Und wenn es noch nicht reicht, schauen Sie mal rein. 6 Staffeln gibt es insgesamt, ne, wenn ich das richtig gesehen habe, von This Is Us. Gab es auch mal im deutschen Free TV, aber jetzt zu finden, unter anderem so viel Werbung darf sein, auf Amazon.
Ja, man sollte das nicht auf Deutsch gucken. Man sollte, wenn dann, das mit Englisch mit Untertiteln gucken. Also auch wenn man nicht Englisch spricht. Aber ich glaube, dass die deutschen Stimmen, die fand ich, also vielleicht, weil ich das Englisch-Original kenne, aber total fürchterlich.
Ja, kann ich komplett nachvollziehen. Gilt übrigens auch, also wirklich auch mit Sprachen, die man nicht kann. Mein Guilty Pleasure zurückgekehrt, gerade nachdem ich es vor einigen Jahren schon geguckt habe. Borgen, eine dänische Serie.
Liebe ich auch.
Kann man wunderbar auch auf Dänisch gucken, genau. mit deutschen Untertiteln. Es vermittelt sich doch nochmal eine andere Atmosphäre. Ich finde immer besonders interessant, wenn man dann so, aber das ist natürlich wahrscheinlich so eine Berufskrankheit, wenn ich da sehe, wie die der Alltag in einer Nachrichtenredaktion dargestellt wird und dann regelmäßig der Programmdirektor vorbeikommt und sagt, wir brauchen mehr positive Nachrichten. ich kann Ihnen eins versichern, passiert bei uns nicht. Wir dürfen einfach die Nachrichten liefern, die es gibt. Und das ist auch schon ein bisschen das Antexten unseres nächsten Themas, denn da wird es wahrscheinlich auch eher so ein paar mehr krisenhafte Beobachtungen geben. Wir gucken auf den Krieg gegen die Ukraine und die Frage, welche Strategie der Präsident Zelensky da gerade fährt. Zu Gast heute bei mir eine Frau, die Sie gerade in den letzten Monaten häufiger in den Talkshows dieser Republik gesehen haben dürften, die Außenpolitik-Expertin Jana Polierin, weil es eben viel zu diskutieren gab und nach wie vor gibt rund um die Ukraine. Ich will das Thema jetzt aufgreifen, gucke da auf eine der jüngeren Nachrichten aus Kiew, aber natürlich auch noch ein bisschen auf das, was wir aus den USA zu berichten haben von den Wahlen. Die Nachricht aus Kiew kommt vom Präsidenten, von Volodymyr Zelensky, der im September ja per Dekret verboten hatte, dass es überhaupt so etwas wie Verhandlungen geben darf mit Russland. Davon jetzt abweicht, sich zu Friedensgesprächen bereit erklärt. Allerdings, das muss man dazu sagen, unter der Vorbedingung, dass Russland sich aus den besetzten ukrainischen Gebieten zurückziehen muss, für Kriegsschäden aufkommen soll und eben das Kriegsverbrechen verfolgt werden. Jana Polierin, mit all diesen Einschränkungen kann man da dennoch von einer Kehrtwende sprechen?
Also vielleicht erstmal fürs Protokoll, in diesem Dekret, was Sie angesprochen haben, schließt die Ukraine quasi die Verhandlungen mit Präsident Putin aus und nicht mit Russland per se. Das ist vielleicht nur eine Petitesse, trotzdem muss man es vielleicht genau betrachten. Ich glaube, dass Präsident Zelensky jetzt mit diesen 5 Punkten, die er gemacht hat, quasi als Bedingung für die Aufnahme von Verhandlungen auf eine Kritik reagiert hat, die auch gerade aus den USA laut geworden ist. Gab einen Washington Post-Artikel darüber, dass die Amerikaner Zelensky nahegelegt haben, offener zu sein, was Verhandlungen betrifft, nicht so sehr, um ihn unter Druck zu setzen oder einen Diktatfrieden zu erzwingen oder Bedingungen aufzuoktroyieren für die Ukraine, sondern einfach, weil eben in dem westlichen Unterstützungslager und ja auch ganz klar bei uns in Deutschland sehr viele Menschen einfach nicht verstehen, wieso man jetzt nicht verhandeln kann. Und ich glaube, dass Zelensky eben dadurch jetzt unter Druck gesetzt war, konstruktiv zu sein, aber gleichzeitig ja die Bedingungen für Verhandlungen, die er aufzeigt, eben auch zeigen, ja, wie die Situation ist, weil Russland natürlich seinerseits interessanterweise in den letzten Wochen immer wieder mal Waffenstillstandsverhandlungen so ins Spiel gebracht hat, aber natürlich nicht bereit ist, auch nur eine dieser Bedingungen auch nur anzudiskutieren, die Zelensky gemacht hat. Also die putinschen Vorstellungen und sind ja immer noch die alten, die es seit Beginn der Invasion gab. Es gab nie konkrete Vorschläge, über was man diskutieren könnte. Es gab erst recht keine Zugeständnisse. Putin hat den Weg zum Kompromiss durch die Annexionen weiter verbaut. Und deswegen ist es nach wie vor so, dass ich glaube, es momentan wenig Aussicht auf Verhandlungen, konkrete Verhandlungen gibt, die darauf zielen, quasi den Status auf dem Schlachtfeld zu verändern. Also politische Diskussionen oder politische Gespräche, was besprochen wird, sind ja Gefangenenaustausche, gab immer wieder Gespräche über humanitäre Korridore, es gab Gespräche über das Atomkraftwerk. Also es ist ja nicht so, als ob gar nicht gesprochen wird. Es wird gesprochen, aber über taktische Dinge und nicht über politische Entscheidungen.
Es wird gesprochen, aber das fällt natürlich schon auf, wird ja auch dann wieder häufiger kritisiert, beispielsweise vermittelt vom türkischen Präsidenten Erdogan, als es um die Getreidelieferung geht, wo ich dann manchmal das Gefühl habe, okay, da gibt es so eine Arbeitsteilung, dass man den problematischen Partnern im Prinzip diese Schmutzarbeit überlässt, die man selber nicht machen möchte. Wobei sich natürlich schon die Frage stellt, also wenn ich sie richtig verstehe, eigentlich gibt es keine wirklich gute Grundlage für Verhandlungen jetzt. Was soll dabei herauskommen? Aber was ist die Alternative? Dass der Krieg erstmal so weitergeht?
Also ich glaube, dass beide Seiten, die Ukraine und Russland, das Gefühl haben, dass sie das Kriegsgeschehen noch militärisch beeinflussen können. Für die Ukraine lief es ja in den letzten Wochen und Monaten militärisch gut, besser als für Russland. Sie haben Geländegewinne gemacht. Sie sind immer noch in der Offensive, gerade im Süden, auch wenn es wesentlich schwerer geworden ist, während Russland sehr viele Verluste hat hinnehmen müssen und eben dann gezwungen war, diese Mobilmachung zu entscheiden und auch jetzt auf Zeit zu spielen. Deswegen ja auch quasi die Motivation meiner Einschätzung nach von Russland, was jetzt einen Waffenstillstand betrifft. Für Russland ist das unmittelbare Ziel, über den Winter zu kommen, ohne weitere Geländeverluste hinzunehmen, eine Linie zu finden, die sie halten können, um gleichzeitig abzuwarten, wie die Mobilmachung sich auszahlt. Es sind ja früh Soldaten sozusagen in den Krieg geworfen worden als Kanonenfutter, aber es geht ja schon auch für Russland darum, quasi die Armee langfristig nochmal wieder umzubauen, neue Rekruten da reinzubringen, die eben nicht Kanonenfutter sind, sondern die sie auch ausbilden konnten, und all das braucht Zeit. Deswegen, um wieder eine Offensive machen zu können im nächsten Frühjahr, möchte Russland diese Zeit kaufen, und die Ukraine weiß das, und deswegen ist die Ukraine zu recht misstrauisch und sagt eben, wer sagt, dass Putin ein Abkommen nicht wieder brechen würde, wer sagt, dass er nicht immer mehr fordert, und vor allen Dingen, warum sollen wir jetzt Zugeständnisse machen, warum sollen wir den Konflikt jetzt einfrieren, wo so viele Teile unseres Gebietes noch besetzt sind, die wir eben glauben, zurückerobern zu können.
Was meinen Sie, wie lange steht der Westen, sage ich jetzt mal in der ganz großen Klammer, hinter diesem ukrainischen Kurs? Das ist ja eben auch der Blick in die USA, auf die Midterms, auf die Frage, inwieweit da im Repräsentantenhaus, im Kongress die Unterstützung weiter steht. Da hat es ja nicht nur bei den Republikanern zunehmend Fragezeichen gegeben, sondern auch innerhalb der Demokraten.
Genau, aber trotzdem muss man sagen, dass die Bevölkerung in den USA eigentlich mehrheitlich den Kurs von Biden unterstützt. Es gibt Umfragen vom Oktober, die sagen, 81% der Demokraten und 66% der Republikaner sind dafür. Und auch im Kongress gab es ja über die ganzen letzten Monate hinweg eine überparteiliche Unterstützung. Die Republikaner, gerade im Senat, waren auch eher traditioneller Couleur und keine Trumpisten, also die noch Verbliebenen sozusagen, haben sich sehr eingesetzt für die Ukraine. Und die Republikaner setzen sich auch traditionell in ihrer Geschichte sehr ein für die Ukraine. Und Joe Biden ist, glaube ich, tatsächlich entschlossen, der Ukraine weiterzuhelfen. Jetzt ist aber die Frage,
was eben bei diesen Midterms rauskommt und ob das Repräsentantenhaus und oder auch der Senat verloren gehen. Das wird Auswirkungen haben auf den Haushalt, weil der Kongress da mitbestimmen muss. Also mit Blick auf zukünftige Waffen oder Hilfsleistungen ist das relevant. Aber es geht auch, glaube ich, darüber hinaus, weil genau wie bei uns wächst auch in den USA der Druck. Die Republikaner sind bislang nur eine Minderheit, die sich der Unterstützung verweigert haben. Aber das ist eine sehr lautstarke Minderheit, vor allen Dingen auch angetrieben von Donald Trump oder auch so Leuten wie J.D. Vance, die vielleicht einige Hörer oder Hörerinnen kennen, weil er damals dieses berühmte Buch Hillbilly Elegy geschrieben hat. Ah, der ist jetzt ein knallharter Trump. Ja, der ist ein knallharter Trumpist geworden und der sagt eben, er sieht nicht ein, einen Dollar in Europa da in der Ukraine zu investieren, sondern wir sollten erstmal die Grenze zum Süden dicht machen im Prinzip. Und er sagt, ja, und es sind nicht nur die radikalen Stimmen, es sind auch diejenigen in den USA, die ganz stark die China-Herausforderung sehen. Und das muss man vielleicht auch als letzten Punkt hier mal noch hochbringen, das darf man gar nicht klein machen, sondern muss es wirklich sich immer wieder vor Augen führen. Wenn man auch die nationale Sicherheitsstrategie der USA, die gerade veröffentlicht wurde, liest, dann ist China ganz klar die Herausforderung Nummer eins, die Bedrohung Nummer eins. Wenn man dann sieht, dass Biden eigentlich der vierte Präsident ist, der nach all seinen Vorgängern immer wieder auch versucht hat, eigentlich sich mehr auf Asien zu konzentrieren. Wenn man das erste Jahr der Biden-Administration sich in den Kopf ruft und so den Abzug aus Afghanistan oder die sogenannte AUKUS-Entscheidung, wo es auch um das Engagement im Indopazifik ging. Das waren alles Anzeichen, dass die USA sich eigentlich auf China konzentrieren wollen. Jetzt sind sie wieder reingezogen worden nach Europa. Sie machen das auch. Aber ich glaube, in den nächsten zwei Jahren unter Biden wird es mehr und mehr auch wieder Stimmen geben in den USA, die sagen, die Europäer sind Trittbrettfahrer, die machen nicht genug, das ist ihr Konflikt, das ist ihr Kontinent, die müssen mehr leisten, die müssen mehr zahlen, die müssen mehr Waffen schicken, die müssen mehr Aufbauarbeit leisten. Und auch bei den, ja, auch bei den Leuten von Biden selbst, die progressiven Demokraten ganz links, da haben jetzt eben gerade 30 einen Brief veröffentlicht, dann wieder zurückgezogen, mit dem Inhalt ganz ähnlich, wie das auch bei unseren Briefen ist. Die haben zwar Biden sehr unterstützt, ja, aber haben gesagt, Verhandlungen sollte man jetzt vorbereiten, Friedensverhandlungen. Und da haben wir ja gerade drüber gesprochen, dass das eigentlich meiner Meinung nach momentan noch aussichtslos ist, aber natürlich eines Tages auch passieren muss.
Eine Nachricht dieses Tages kam am Vormittag. Die Entscheidung der Bundesregierung, anders als beim Hamburger Hafen, diesmal Nein zu sagen, nämlich Nein zum Verkauf der Chip-Produktion eines Dortmunder und bayerischen Unternehmen an China. Jana Polirin ist weiterhin mein Gast vom European Council on Foreign Relations. Da, manchen, die sich da besser auskennen, sagen ja, das ist so ein bisschen so eine Ersatzhandlung dafür. Jetzt sagt man mal Nein bei einem Bereich, wo es vielleicht gar nicht so entscheidend ist, damit ein bisschen so die Wogen geglättet sind über diesen nicht ganz nachvollziehbaren, für viele nicht ganz nachvollziehbaren China-Kurs gerade des Bundeskanzlers. Er war ja auch letzte Woche zu Besuch und ich frage Sie, ist das ein Kurs der außenpolitischen Absicherung, Unabhängigkeit? Wir wollen sozusagen gute Freundschaften und Partnerschaften in alle Richtungen behalten, weil man im Zweifel ja doch nicht weiß, wie lange man sich auf die USA verlassen kann?
Also erstmal würde ich den Deal jetzt so ein bisschen so einschätzen, wie Sie das am Anfang gemacht haben. Ich glaube, dass hier die Entscheidung gar nicht so relevant war, wie sie auch vielleicht beim Hafen gewesen ist und dass jetzt hier ein Zeichen gesetzt werden soll, was ja eigentlich auch gut ist, aber vielleicht nicht so entscheidend. Ich glaube schon, dass es ein Umdenken gibt in der Regierung mit Blick auf China. Also man muss sich nur den Koalitionsvertrag angucken. Da haben ja gerade die Grünen sich dafür eingesetzt, dass der eine andere Tonlage anschlägt, wesentlich kritischer, mit deutlicher Benennung auch der Menschenrechtsverletzungen und der problematischen Aspekte wie Xinjiang. Gleichzeitig ist, glaube ich, diese Reise auch motiviert gewesen, meine Einschätzung, dass der Kanzler eben das Gefühl hatte, die deutsche Industrie ist in einem kritischen Zustand. Energiepreise sind wahnsinnig hoch. Wir können jetzt China nicht so vor den Kopf stoßen. Wir müssen quasi ein unnötiges Decoupling, eine Deglobalisierung verhindern. Und das ja, es nicht so ein naiver Blick auf China ist. Ich glaube, man schon sich der neuen Herausforderungen bewusst ist, aber vielleicht auch nicht so ganz. Also der große strategische Blick fehlt vielleicht in Teilen. Aber ich glaube, es war wirtschaftlich motiviert. Man möchte sich das mit China nicht komplett verderben, während man gleichzeitig, und das sehe ich schon, versucht auch zu diversifizieren und quasi die Risiken im chinesischen Markt zu verringern. Jedenfalls ist das das, was auch die Wirtschaft sagt, was dringend notwendig ist.
Aber bleibt das das Problem deutscher Außenpolitik, dass sie eigentlich in erster Linie Außenhandelspolitik ist und so diese klassische Geostrategie, die ja viele andere der großen Player eben auch viel stärker im Vordergrund haben, dann immer im Zweifel nochmal zurückstechen muss?
Also so sah das jetzt auf jeden Fall aus. Scholz hatte gute Anfänge mit seinem Besuch in Japan und seiner Einladung von Indonesien und Indien zu den G7, aber jetzt sah das tatsächlich aus wie ein klassischer Merkel 2.0. Man reist mit einer riesigen Handelsdelegation nach China, ist auch bei unseren europäischen Partnern nicht wirklich gut angekommen und auch bei unseren transatlantischen Partnern. Ich war neulich auf einer Konferenz in Riga, da war auch gerade der Hamburger Hafendeal tatsächlich ein großes Thema in Riga, in Lettland. Und mit immer wieder der Frage, habt ihr Deutschen eigentlich aus euren Erfahrungen jetzt mit Russland gelernt, macht ihr euch hier über die Maßen abhängig von China, seid ihr euch der Risiken eigentlich bewusst? Und wirklich ein Misstrauen, dass wir das eigentlich nicht sehen als Land.
Jana Polirin, ja, das ist, ich meine, Sie haben das europäische Verhältnis angesprochen, das sind ja gerade so einige Scherbenhaufen, ne, die da gerade angerichtet werden. Also das Verhältnis mit Paris, mit Frankreich ist ja auch nicht gerade zum Besten bestellt.
Auf europäischer Ebene habe ich den Eindruck, dass wir das nicht mehr vermögen, wofür wir eigentlich immer berühmt waren oder worauf wir auch stolz waren, das Zusammenbringen von Nord, Süd, Ost und West über den Krieg in der Ukraine. Es ist eigentlich so, dass in Mittel- und Osteuropa kombiniert mit den Nordeuropäern ein anderes Machtzentrum entstanden ist, was ich per se gar nicht falsch finde, aber man aufpassen muss, dass das eben keine spaltenden Tendenzen in Europa nach sich zieht, wo ja Deutschland auch isoliert dasteht. Aber ja, Sie haben recht, es ist Mittel- und Osteuropa gucken kritisch wegen der Ukraine. Frankreich guckt aus vielerlei Gründen kritisch. Das 200 Milliarden Doppelbumspaket ist bei unseren europäischen Freunden auch auf große Kritik gestoßen, weil sie gesagt haben, Deutschland verschafft sich einen Wettbewerbsvorteil auf dem Binnenmarkt. Ja, also ich glaube, da müssen wir ein bisschen Scherben aufkehren und wieder zusammenkitten.
Jana Polirin hier heute bei unserem Deutschlandfunk Kultur. Die Aufgaben sind beschrieben. Vielen Dank dafür, für Ihre Zeit heute und vor allem vielen Dank dafür, dass Sie sich die Zeit trotz frischer Corona-Infektion genommen haben. Ich wünsche alles Gute und gute Besserung für Sie und danke ganz herzlich für das Gespräch.